Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe beim letzten Mal die Rückmeldung bekommen, dass ich immer die gleichen Leute angucke beim Predigen. Mein zukünftiger Schwager war da und hat gesagt, ich komme extra vor so viele Kilometer und dann guckst du mich nicht einmal an. Ich werde versuchen, alle von euch anzugucken. Ich weiß nicht, ob euch das beruhigt oder ob das was anderes bewirkt. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Mann, der gerade, also nicht aus unserer Gemeinde, ein Mann, der gerade in seiner Gemeinde eine sehr herausfordernde Zeit durchlebte. Er konnte einige Entscheidungen nicht nachvollziehen und war sich auch sicher, dass einige der Entscheidungen nicht so richtig waren, beziehungsweise man die Fragen, die damals geklärt werden musste, durch andere Entscheidungen deutlich besser hätte lösen können. Und in der Tat, das, was er mir dort so berichtete, muss ich ja immer dazu sagen, das ist immer sehr subjektiv, also es ist jetzt nicht objektiv, wahrscheinlich ist die Wahrheit oder die Dinge, die dort abgelaufen sind, ein bisschen anders. Aber das, was er aus seiner Sicht berichtete, war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja, das hätte man anders lösen können. Und wahrscheinlich sogar wäre es im Nachhinein besser gewesen, wenn man einige Entscheidungen anders getroffen hätte. In der Zeit war ich gerade dabei, eine Predigt für mich selber zu dem Thema Angst vorzubereiten. Ich musste das für den Unterricht machen. Ich habe die Predigt nie gepredigt, aber das war eine Aufgabe und ich habe in der Zeit quasi für mich selber eine Predigt dann vorbereitet zum Thema Angst. Und ich habe mich mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament etwas intensiver beschäftigt. Und als ich dann so für mich über dieses Gespräch mit dem Mann nachgedacht habe, und mir die Frage gestellt habe, wie ich in so einer Situation reagieren würde, wie ich handeln würde, was das mit mir machen würde, dann stellte ich fest, dass der Text, der eigentlich vom Schwerpunkt etwas anderes behandelt, mir auch zu dieser Frage eine Antwort gibt. Beziehungsweise, dass ich auch in diesem Text grundsätzlich Sachen rauslesen und lernen kann, die ich auch für diese Situation, für so eine Situation in meinem Leben anwenden kann. Und so will ich heute mit euch einen Text anschauen, in dem wir sehr gut sehen können, wie Angst sich in uns Menschen entwickelt und wie Angst anfängt, unsere Perspektive zu verändern. Aber wir wollen uns in dieser Begebenheit nicht so sehr auf diese Angst und auf das Thema der Angst konzentrieren, sondern wir wollen uns auf zwei Männer konzentrieren, die aufgrund einer falschen Entscheidung von anderen jetzt vor einer großen, lebensverändernden Konsequenz stehen. Und mit dieser Ungerechtigkeit, für die sie wirklich nichts können, wirklich nicht. Also wir gehen ja oft davon aus, ja, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, wir können nichts dafür. Oft ist es so, dass wir schon was dazu beigetragen haben. Aber diese beiden Männer, sie können wirklich nichts dafür. Und sie müssen damit irgendwie umgehen. Und das ist beeindruckend. Wir können Dinge daraus lernen. Das Thema der heutigen Botschaft lautet, richtiger Umgang mit falschen Entscheidungen. Und die Begebenheit, die wir uns anschauen wollen, finden wir in 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 25. Wir lesen bis in das 14. Kapitel, Vers 10 rein. 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 25. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran nach Kadesh, erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind zu stark für uns. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter die Kinder Israels ein böses Gerücht auf und sagten: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen und wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Und wir waren in ihren und in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären und noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sagte zu dem anderen, lass uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose und Aaron aber fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, man solle sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn im Zelt der Begegnung allen Kindern Israels. Soweit der Predigttext. Wir wollen uns heute drei Punkte anschauen. Der erste Punkt lautet, stehe für die Wahrheit ein. Der zweite Punkt lautet, sei bereit, Unrecht zu ertragen, ohne sündig darauf zu reagieren. Und der dritte Punkt, lebe im festen Glauben, dass Gott keinen Fehler macht. Sei oder steh bereit, steh ein für die Wahrheit. Der Kontext dieser Begegnung ist für die meisten Bibelleser, denke ich, bekannt. Das Volk der Israeliten war aus Ägypten ausgezogen. Sie hatten eine lange, eine aber auch von Wunder geprägte Reise hinter sich. Und jetzt stehen sie vor diesem Ziel, das gelobte Land, kurz davor, das Ziel in Sicht. Es gibt nur ein Problem, sie müssen dieses Land noch einnehmen. Und dann machen sie etwas, was früher öfter gemacht wurde. Sie bestimmen Botschafter oder Spione oder Kundschafter und diese Männer gehen schon mal vor und gucken, was erwartet uns in dem Land. Und das sind nicht irgendwelche Männer, sondern es sind angesehene Männer. Aus jedem Stamm wird ein Mann ausgesucht und sie gehen los. Und dann, als sie zurückkommen, berichten sie, was sie in diesem Land gesehen haben. Das haben wir gerade gelesen. Und dann entsteht dieser Tumult. Ja, das Land ist super, das Land ist unfassbar reich, es ist fruchtbar. Es gibt nur ein Problem. Die Menschen, die dort sind, die wir vertreiben müssten, die wir im Kampf besiegen müssten, die sind riesig. Das sind Riesen. Und die Städte, die sind super befestigt. Und wir als Nomaden, wir haben da überhaupt keine Chance. Zwei Männer, die sich hiervon abheben, wie gerade gelesen, sind Josua und Kaleb. Und das Erste, was wir von diesen beiden Männern, von Josua und Kaleb, lernen können, ist, dass wir bereit sein sollen, für die Wahrheit einzustehen. Wir lesen hier zunächst, wie Kaleb versucht, auf das Volk einzuwirken, weil er merkt, dass das Volk gerade dabei ist, sich für einen ganz, ganz schlimmen, für einen fatalen Weg zu entscheiden. Und Kaleb macht das, indem er versucht, die hochkochenden Emotionen aus dieser Situation zu nehmen. Vers 30 in Kapitel 13 sagt uns, dass er versucht, das Volk zu beschwichtigen, zu beruhigen. Andere Übersetzungen schreiben, dass er das Volk wirklich beruhigt hat, dass er es zum Schweigen gebracht hat. Außerdem versucht er, sich schützend vor Mose zu stellen, denn wir lesen hier, dass er das Ganze auch mit der Absicht tat, dass sich das Volk nicht weiter gegen Mose auflehnte und diesen nicht angriff. Und Kaleb macht das aber nicht, indem er die Sorgen der Menschen einfach ignoriert oder kleinredet, so nach dem Motto, das ist totaler Blödsinn, dass ihr jetzt Angst habt, oder das ist überhaupt nicht schlimm, es ist überhaupt keine Herausforderung, die uns dort erwartet. Das tut er nicht, sondern er macht das, indem er seinen Glauben daran hochhält, dass sie das Land einnehmen können. Also er macht dieses Problem, die Sorge, die Angst, die dort entsteht, nicht klein, sondern er betont einfach, dass er trotzdem dran glaubt, dass es machbar ist. Leider findet er hier kein Gehör beim Volk, denn das Volk wird ab diesem Moment bereits von der Angst regiert. Anschließend, nachdem sich die Situation weiter zuspitzt, versucht auch Josua auf das Volk einzuwirken und er setzt sich für die Wahrheit ein und er richtet dabei den Fokus auf das eigentliche Problem, das hinter dieser Angst des Volkes steckt. Wir lesen nochmal Kapitel 14, Vers 7 bis 9. Und sagte zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht vor dem Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir werden sie wie Brot fressen, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihm. Josua betont hier nicht die Hindernisse und auch nicht die Gefahren, die vor ihnen liegen, sondern er versucht dem Ganzen die Größe Gottes gegenüberzustellen. Wisst ihr, liebe Gemeinde, das ist das beste Mittel gegen Angst in unserem Leben. Egal wie groß die Probleme, die Sorgen, die Ängste sind, die wir in unserem Leben erleben, und wir erleben Dinge, die uns Angst machen, die uns Sorgen bereiten, wir haben immer zwei Möglichkeiten, auf diese Dinge zu reagieren. Das erste ist, wenn das meine Sorge ist, dass ich nur noch auf diese Sorge gucke. Und ich werde nur noch auf die Sorge gucken. Und irgendwann wird die Sorge alles von mir einnehmen. Und egal, wo ich hingucke, ich sehe nur die Sorge. Und es ist tatsächlich so, in dem Moment sehe ich auch nur die Sorge. Das ist die eine Möglichkeit. Ich gucke nur auf das Problem. Und es wird komischerweise immer größer. Und es wird irgendwann anfangen, jeden Bereich meines Lebens zu definieren, zu beeinflussen. Und es wird überall hineinkommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich stelle diesem Problem, egal wie groß es ist, einen noch größeren Gott gegenüber. Ja, die Probleme sind da. Und vielleicht sind sie auch groß. Aber ich habe einen Gott, der größer ist. Und ich lasse das Problem hier. Aber hier steht ein großer Gott und der ist größer als mein Problem. Ja, meine Gesundheit bereitet mir große Sorgen und die Ergebnisse und die Befunde machen mir Angst. Aber ich weiß, dass Gott über allem steht und ich ihm vertrauen darf. Ja, meine berufliche Zukunft ist ungewiss. Meinem Arbeitgeber geht es nicht gut und ich weiß nicht, wie lange ich noch einen Job habe. Aber ich weiß, dass Gott versprochen hat, für mich zu sorgen. Und er kennt jedes Haar auf meinem Kopf. Ich bin ihm nicht egal. Er kümmert sich um mich, er kümmert sich um alles. Und ich darf Vertrauen haben in ihm, weil er größer ist als meine Sorge. Der Krieg in Europa, die vielen schrecklichen Meldungen, die uns täglich erreichen, wenn wir einfach nur ein bisschen Nachrichten schauen und so weiter. Das sind alles Dinge, die uns Angst machen können. Aber wir wissen, dass Gott bei uns ist bis ans Ende der Tage und er uns nicht vergisst. Das ist der große Gott, dem wir diesen ganzen Problemen, diesen ganzen Sorgen gegenüberstellen können. Josua stellt nicht die Stärke der Feinde in den Vordergrund und die Stärke der Befestigung der Stadt, sondern die Größe Gottes. Und das dürfen wir in unserem Leben ebenfalls machen. Josua und Kaleb konnten trotz der Umstände auf Gott schauen, weil die Angst in ihrem Herzen von Gott regiert wurde. Sicherlich hatten sie auch Momente, wo sie durch das Land gegangen sind und haben gesagt, ja, die Städte sind stark befestigt. Und wir werden diese Städte auch nicht im Vorbeigehen einnehmen. Das wird ein harter Kampf werden. Diese Dinge haben sie sicherlich auch irgendwo bewegt. Sie waren ja nicht blind für die Realität. Aber es gab jemanden, der auch diese Sorgen regiert hat in ihrem Leben. Gott hat ihre Angst regiert. Bei den anderen regierte die Angst das Herz. Wie sieht das in unserem Leben aus? Wie reagieren wir, wenn wir sehen, dass eine Sache vielleicht falsch läuft, dass eine Entscheidung unter Umständen mehr Probleme als Lösungen mit sich bringt? Sind wir da zum einen bereit, für die Wahrheit einzustehen, indem wir auf Gott und auf den richtigen Weg zeigen? Das kann in der Familie sein, das kann im Berufsleben sein, im Freundeskreis, in der Gemeinde, überall dort, wo Menschen zusammenkommen, Entscheidungen getroffen werden. Aber wie reagiert unser Herz in diesem Moment? Ist es die Angst, die Menschenfurcht oder Ist es die Angst, die Menschenfurcht oder ist es die Liebe zu Gott? Wisst ihr, es gab auch in meinem Leben gar nicht so lange her eine Situation, wo ich etwas wahrgenommen habe, auch in der Gemeinde, wo ich dachte, das ist nicht ganz so richtig. Es gibt eine Möglichkeit, diese Sachen besser zu entscheiden. Und ich merkte in mir eine Unruhe, die so weit ging, dass ich nicht wirklich schlafen konnte. Und ich habe überlegt, soll ich mit jemandem drüber reden? Und wisst ihr, worin ich Frieden gefunden habe? Indem ich gesagt habe, ich werde das einfach vergessen. Ich werde einfach nicht mehr dran denken. Dann kann ich schlafen. Ich werde das einfach verdrängen. Wenn ich nicht mehr an das denke, dann kann ich gut schlafen. Es ist aber nicht die Wahrheit. Das, was mich getrieben hat in diesem Moment, war letztendlich einfach nur, ich will dieses Gespräch nicht führen. Ich will Dinge nicht sagen, die mir auf dem Herzen sind. Ich will einfach meine Ruhe haben. Und dann sprach ich blöderweise mit einem Freund, der Pastor in einer anderen Gemeinde ist, darüber. Und er sagte mir, Thomas, es ist ganz einfach, wenn du deine Gemeinde liebst, wenn du deine Pastoren liebst, dann gehst du und sprichst darüber. Das war natürlich nicht das, was ich hören wollte in dem Moment. War genau das Gegenteil. Aber man konnte das Gespräch führen und wirklich dann auch Buße rüber da tun und diese Dinge ansprechen. Und wisst ihr, es war bei mir nur meine persönliche Wahrnehmung, die mich beunruhigt hat, wo ich sagte, man könnte das anders lösen, man könnte es vielleicht ein bisschen besser machen. Das war bei weitem nicht so eine Situation, wie sie Josua und Kaleb in dieser Situation erlebt haben, wo es ganz konkret um etwas Falsches ging, dass das Volk wirklich ganz bewusst in eine andere Richtung wollte. Was regiert unser Herz in diesen Momenten? Wenn wir für die Wahrheit einstehen wollen, dann muss unser Herz von der Wahrheit regiert werden und von dem, der die Wahrheit ist. Das Zweite, was wir von Josua und Kaleb lernen können, ist, sei bereit, Unrecht zu ertragen, ohne sündig darauf zu reagieren. Beide, sowohl Josua als auch Kaleb, sind in ihrem Verhalten nicht davon gesteuert, was andere über ihr Verhalten denken. Ihnen geht es um das Wohl der anderen und um die Ehre Gottes. Kaleb versucht, Mose zu unterstützen, gegen den sich das Volk anfängt zu erheben. Er denkt dabei nicht an sich. Es ist nicht das, was ihn dort antreibt, dass er versucht, sich dort in Stellung zu bringen. Josua versucht, auf die Größe und die Fürsorge Gottes hinzuweisen. Da, wo die anderen Gott wegen seiner Führung anklagen und sagen, warum hat uns Gott bis hierhin geführt, damit wir jetzt hier sterben, da versucht er zu sagen, wenn wir bei Gott bleiben, wenn wir uns an den Herrn halten, dann wird er uns auch in dieses Land zu führen. Für beide wäre es am einfachsten gewesen, wenn sie einfach gar nichts gesagt hätten. Sie hätten doch einfach schweigen können in dieser Situation. Und wisst ihr, sie hätten sich ja sogar schon dadurch abgegrenzt zum Positiven, wenn sie einfach nichts gesagt hätten. Alle 10 Kundschafter sind am Meckern und am Sagen und diese 2 hätten nur ganz friedlich gestanden und hätten nichts gesagt. Sie hätten sich ja schon abgegrenzt. Sie wären ja im Vergleich zu den anderen sogar schon positiv aufgefallen. Aber sie wählten den deutlich unangenehmeren Weg und sie gehen diesen ohne zu sündigen. Leider kommt es gerade in Gemeinden oft vor, dass Menschen zwar eine gute Absicht haben, aber einen falschen oder einen nicht biblischen Weg wählen. Man erkennt ein Problem und man spricht es an und das wird dann nicht gehört. Und dann meinen wir Menschen oft, dass wir jetzt dafür verantwortlich sind, diese Erkenntnis zu bewirken in dem anderen. Und wir sind dafür verantwortlich, Gottes Wahrheit mit aller Kraft jetzt irgendwie durchzusetzen. Koste es, was es wolle. Und dann verfallen wir oft diesem Weg, dass das Ziel, was wir haben, was an sich ein gutes Ziel ist, dieses Ziel heiligt dann alle Mittel, die wir wählen. Das ist aber kein Weg, den Gott uns gehen lässt, den er uns gehen lassen will. Ein weiteres Problem ist, dass wir uns gerade auch oft in Gemeinden so sehr hinter eine Sache stellen, dass wir vergessen, dass es im Endeffekt Gottes Sache ist, Veränderung und Erkenntnis zu bewirken. Wir werden unfähig, sachlich und der Sache dienlich miteinander zu sprechen, weil wir irgendwann von dem Gedanken regiert werden, dass wir dafür verantwortlich sind, dass sich diese Sache jetzt ändert. Und dann vergessen wir es, dass es unsere Aufgabe ist, die Wahrheit anzusprechen und für die Wahrheit einzustehen, aber dass es nicht rechtfertigt, dass wir uns dann versündigen. Gott muss Dinge verändern, er muss Erkenntnis schenken. Mit Druck, Streit und anderen Möglichkeiten werden wir kein Herz, eines Bruders, einer Schwester zu Christus hin verändern. Josua und Kaleb stehen für die Wahrheit ein. Sie sind bereit dafür zu leiden. Ihnen, das haben wir gerade hier im letzten Vers auch gelesen, ihnen droht sogar der Tod. Daran erkennen wir, was das für eine Situation war, was es auch zu was es geführt hat, dass sie dort diese andere Seite betonen, die Wahrheit betonen. Das Volk wollte sie steinigen, sie wollte sie töten. Aber trotzdem versündigten sie sich in ihrem Verhalten weder gegenüber Gott noch gegenüber dem Volk. Wie weit bin ich bereit zu gehen, wenn es darum geht, für die Wahrheit einzustehen? Jeder von uns hat da seine eigenen Situationen jetzt im Kopf. Vielleicht hast du Situationen in der Familie gehabt. Vielleicht hast du keine gläubige Familie. Dann ist das nochmal herausfordernder, für die Wahrheit einzustehen. Vielleicht am Arbeitsplatz, wo es Entscheidungen gibt, wo man schon weiß, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg. Vielleicht in der Gemeinde, dort, wo du gerade bist. Wie reagieren wir, wenn das, was wir sagen und das, was wir sagen, unter Umständen die Wahrheit oder der richtige Weg ist, wenn das nicht gehört wird? Zu welchen Mitteln greifen wir, wenn wir uns dann trotzdem Gehör verschaffen wollen? Für mich war das hier sehr, sehr herausfordernd zu sagen, okay, auch in diesen Momenten möchte ich mich an dem Verhalten von Josua und von Kaleb orientieren. Und das Dritte, und ich glaube, das ist auch für mich war das hiermit das Entscheidendste, lebe im festen Glauben, dass Gott keine Fehler macht. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist das, was ab jetzt kommt im Leben von Josua und Kaleb. Und hier möchte ich mich in dem dritten Punkt so ein bisschen jetzt von diesem Text lösen und diese ganze Geschichte im Auge, uns vor Augen halten, die danach folgt. Diese ganzen Jahre, die danach folgen im Leben von Josua und von Kaleb. Beide mussten jetzt 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen. Mit ihren Familien. Beide mussten mit ansehen, wie sie ein Leben führen mussten, was deutlich mehr Herausforderungen, Schwierigkeiten, Unannehmlichkeiten mit sich bringt, als das, was auf sie gewartet hätte, wenn das Volk gehorsam gewesen wäre. Beide wurden für ihr Gottvertrauen, für ihr Gehorsam nicht direkt gesegnet, dass Gott sie dafür belohnt hat, dass sie dort für die Wahrheit eingestanden sind. Sie haben nichts davon direkt erlebt, sondern beide mussten die nächsten 40 Jahre ein Leben leben, was sich sicherlich nach allem anderen als Segen angefühlt hat. Warum also konnten Josua und Kaleb diese Situation ertragen und waren trotzdem bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen? Wie kommt es, dass wir kein Murren, kein Anklagen gegenüber Gott hören? Denn eigentlich waren die beiden ja unschuldig an dieser Situation. Das, was jetzt auf sie eintrifft, die Konsequenz, dafür können sie wirklich nichts. Wenn ich mich in die Situation reinversetze, dann glaube ich, dass ich persönlich anders reagiert hätte. Also ich weiß nicht, stell dir vor, du bist wirklich einer von diesen beiden Männern. Du hast versucht, die Wahrheit, du hast dafür gekämpft. Du bist so weit gegangen, dass du fast dafür getötet wurdest. Das Ergebnis ist, du darfst 40 Jahre durch die Wüste wandern. Wie hättest du reagiert? Was hätte das mit dir gemacht? Was hätte das mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Ich kann nicht garantieren, dass ich Gott keine Vorwürfe gemacht hätte. Gott, warum lässt du das zu? Warum muss ich das ertragen? Das ist nicht gerecht. Ich versuche, dich vor den Menschen zu vertreten und trotzdem müssen ich und meine Familie in diese schlimme Wüste 40 Jahre lang. Warum können unsere Familien, die Familien oder die Stämme von Josua und von Kaleb, warum können wir nicht einfach als Einsiedler erstmal 40 Jahre hier bleiben? Die anderen können ja durch die Wüste wandern. Die kannst du ja für ihren Unglauben, für ihren Gehorsam bestrafen. Aber wir bleiben hier. Wenigstens nicht diese Strapazen. Wir bleiben schon mal hier und in 40 Jahren kommen die danach. Ich wäre vermutlich maximal angefressen gegenüber meinen Mitmenschen, die dafür verantwortlich sind. Wegen euch wegen euch muss ich jetzt diesen Weg gehen und wegen euch muss ich in diese Wüste. Wisst ihr, wir sind ganz schnell dabei, das Ganze sehr positiv zu sehen. Diese Geschichte von den beiden, auch dieses hier. Ja, Josua und Kaleb, sie sind ja nicht in der Wüste gestorben. Und sie hatten ja eine Hoffnung. Sie durften ja am Ende das Land sehen. Wisst ihr, wie muss sich das für diese beiden Männer in dem Moment angefühlt haben, wo das Ganze noch vor ihnen lag? War das dann so etwas, dass sie gesagt haben, ja gut, sehr gut, wir dürfen 40 Jahre durch die Wüste ziehen, aber wir werden ja am Ende das Ganze auch erleben. Wir sind ganz schnell dabei zu vergessen, dass die beiden 40 Jahre durch die Wüste marschieren mussten. Und wisst ihr, was ich so hart daran finde? Gott spricht ja ein Urteil aus, dass bis zu einem gewissen Alter alle Männer in dieser Wüste in dieser Zeit sterben werden, so wie sie es sogar vorher gesagt haben, wie es für sie besser werden. Gott sagt, okay, dann wird das passieren. Ich habe mir das mal versucht einfach vorzustellen. Stellt euch mal vor, nach 30 Jahren sind alle tot, die dafür verantwortlich waren. Und du und Kaleb, ihr geht jedes Jahr an diesem Punkt vorbei und ihr wisst, hier habe ich für die Wahrheit gekämpft. Und alle anderen haben die Konsequenzen, aber ich darf jetzt nochmal durch die eine Runde gehen und das nächste Jahr wieder und wieder und wieder. Was macht das mit mir? Wie halte ich das aus? Wie schaffe ich es trotzdem, mein Leben zu leben in dieser Wüste, in dieser ganzen Zeit, was Gott verherrlicht und was nicht dazu führt, dass ich verbittere in mir, sondern auf Gott ausgerichtet bleibe? Und das andere ist, was ja noch hinzukommt. Sie standen an diesem Punkt vor einem Kampf, der hart werden würde, aber sie standen damit vermutlich 40. Ich habe heute gelernt, ich gehe auch auf die 40 zu, dass mein Körper schon verrottet, mag ja sein. Aber ich glaube, dieser Kampf ist mit 40 deutlich leichter zu führen als 40 Jahre später. Und sie mussten diesen Kampf später führen. Da hätte man auch sagen können, Herr, jetzt kann ich diesen Kampf führen. Jetzt bin ich in dieser Verfassung, dass ich es kann. Aber warum 40 Jahre später? Das macht es für mich alles umso schwerer, das verstehe ich nicht. Und das ist auch die nüchterne Tatsache, die damit verbunden ist. Ja, sie hatten das Versprechen, dass sie das Land sehen würden, aber es war für sie so unfassbar viel, viel härter, diese 40 Jahre zusätzlich in der Wüste und dann diesen Kampf mit 40 Jahren mehr auf dem Puckel dann zu führen. Trotzdem lesen wir auch am Ende nichts von Verbitterung oder Wut gegenüber Gott. Eher gegenteilig. Relativ am Ende des Lebens sagt Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und die letzten Worte, die über Kaleb geschrieben wurden, geben uns Aufschluss darüber, warum Josua und Kaleb für die Wahrheit einstehen konnten, warum sie Unrecht ertragen konnten, ohne darauf sündig zu reagieren. Wir lesen das in Josua Kapitel 14, Vers 14 und 15. Heute gehört die Stadt Kaleb und seinen Nachkommen, weil er den Herrn, den Gott Israels, völlig vertraute und gehorcht hatte. Und dann kommt dann da dieser wunderschöne Satz: Dann hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. Das Verhalten von Josua und Kaleb war geprägt von tiefem Gottvertrauen. Für sie war klar, dass Gott regiert, dass Gott führt. Sie konnten Gott vertrauen, weil sie ihn kannten und weil sie sich daran erinnert haben, was Gott bereits auf diesem Weg bis zu diesem Zeitpunkt alles getan hat. Josua und Kaleb, die brauchten diese 40 zusätzlichen Jahre in der Wüste nicht. Diese beiden Männer, sie brauchten diese 40 Jahre nicht. Sie wären bereit gewesen, in das Land zu ziehen. Sie haben es nicht gebraucht. Das Volk brauchte diese 40 Jahre. Die beiden kannten Gott bereits und vertrauten ihm. Das Volk musste noch 40 Jahre durch die Wüste ziehen, damit sie bereit waren, Gott zu vertrauen. Aber wisst ihr, weil es nicht um Josua und weil es nicht um Kaleb ging, sondern weil es um Gott und um seine Ehre ging, konnten die beiden diesen zusätzlichen Weg mitgehen. Die 40 zusätzlichen Jahre änderten nichts an der Bereitschaft und der Hingabe von Josua und von Kaleb gegenüber Gott, weil es um Gott geht. Wie sieht unser Gottvertrauen aus? Sind wir bereit, Gott aufgrund der Tatsache zu vertrauen, dass er noch nie einen Fehler gemacht hat? Finden wir darin Ruhe, auch in Momenten, wo wir das Gefühl haben, es geht gerade vieles schief. Dinge könnten anders laufen, Dinge könnten besser laufen. Wir haben sie vielleicht sogar angesprochen und es verändert sich nichts. Finde ich Frieden in der Tatsache, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass er regiert? Gib mir das Trost, gib mir das Ruhe. Wie reagieren wir, wenn wir ganz genau wissen, was Gott von uns will? Reagieren wir dann im Gottvertrauen und im Gehorsam oder machen wir Gott erstmal eine Liste von Sicherheiten, die er zu erfüllen hat, damit wir Gottvertrauen leben? Wisst ihr, wir gebrauchen diesen Begriff von Gottvertrauen und wir wollen Gottvertrauen und so weiter. Wir sagen das sehr, sehr oft. Die Frage ist, was meinen wir damit? Reicht uns die Tatsache, dass Gott sagt, dahin, ich werde dich führen. Geht in dieses Land rein, führt den Krieg. Reicht mir das, dass ich gehe? Oder machen wir erst eine Liste? Und ich glaube, wenn wir jetzt ein paar Beispiele hier nehmen würden, dann würden wir recht schnell merken, dass wir da alle unterschiedlich sind. Und wisst ihr, ganz, ganz oft ist das, was wir unter Gott vertrauen oder was wir mit Gott vertrauen meinen, eigentlich nichts anderes als eine Liste. Gott, ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ich weiß, wo du mich haben willst. Ich weiß, was ich tun soll. Und das ist ganz einfach. Ich vertraue dir, wenn du das erfüllst, das machst, mir das gibst und diesen Weg ebnest und diese Sache noch machst, dann bin ich bereit, dir zu vertrauen. Aber wisst ihr, das hat eigentlich gar nichts mit Vertrauen zu tun, wie es uns die Bibel lehrt. Das, was ich da mache, ist eigentlich nichts anderes. Herr Gott, erfüll mir diese Punkte und dann bin ich bereit, den Weg zu gehen. Ich will damit nicht sagen, dass man sich Gedanken machen soll und Dinge prüfen soll. Aber wenn wir über Gottvertrauen reden, dann müssen wir wirklich gucken, was ist tatsächlich Gottvertrauen und was ist Gottvertrauen aus meiner Sicht und wie lebe ich das? Bin ich wirklich bereit, Schritte im Glauben zu gehen, auch wenn ich jetzt nicht die ganzen Garantien habe, die mir so ein bisschen Sicherheit geben würden? Oder erwarte ich von Gott, alles erst zu tun und dann bin ich bereit zu gehen? Gott, wenn du die Feinde vertreibst aus dem Land, dann sind wir bereit, den Krieg zu führen. Gott, wenn die Menschen alle ganz schwach sind und wir sehen, dass sie nicht kämpfen können, dann sind wir bereit, diesen Kampf zu führen. Oder bin ich bereit zu sagen, wenn Gott uns das gibt und wenn Gott uns hierhin geführt hat, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Bist du bereit, für die Wahrheit einzustehen? Bist du bereit, für die Wahrheit Unrecht zu ertragen, ohne dabei sündige Wege, Mittel und Handlungsweisen in Kauf zu nehmen? Lebst du in dem festen Glauben, dass Gott alles in seiner Hand hat und keine Fehler macht? Nur dann wirst du auch dann Ruhe haben können, wenn dir alles andere keine Ruhe gibt. Nur dann wirst du auch anderen Menschen Orientierung geben können, die nach jemandem suchen, der Halt gibt, weil du Halt in Christus hast. Wenn wir nicht glauben, dass Gott alles in seiner Hand hat, werden wir versuchen, aus eigener Kraft Veränderung zu schaffen. So wie damals Saul, als er auf Samuel gewartet hat. Und das endet dann meistens in einer ganz großen Katastrophe. Gott segne uns beim Nachdenken, Gott segne dich persönlich, wenn du über diese Fragen nachdenkst. Und er schenke dir Ruhe, er schenke dir Frieden im Herzen. Vielleicht gibt es Momente, wo du feststellst, oh, das passt in meinem Leben nicht zu dem Verhalten von Josua und Kaleb, dann darfst du das vor Gott legen. Und du darfst auch dort Buße tun und Gott wieder nachfolgen und du darfst ihm vertrauen, dass er jederzeit alles in seiner Hand hält und führt. Amen. Ich möchte gern zum Abschluss beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen.